Jugendarbeit wirkt.
Der Fachpodcast des Vereins Wiener Jugendzentren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fachpodcast des Vereins Wiener Jugendzentren. Mein Name ist Martin und gemeinsam mit meiner Kollegin Laura darf ich euch zu einer weiteren Folge begrüßen. Heute geht es um ein wirklich aktuelles Thema und zwar um Jugend und Zukunft.
Genau, heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie geht es den Jugendlichen, was beschäftigt sie und wie sehen sie ihre Zukunft? Es ist eine ziemlich herausfordernde Zeit für alle. Es gab die Corona-Pandemie, es gibt die Klimakrise, den Krieg, die Inflation, die Teuerung. Es ist nicht gerade entspannt und insbesondere, wenn man jung ist, könnte sein, dass man sich fragt, wie wird das und was kommt noch auf uns zu. Darüber dürfen wir heute mit unseren zwei Gästen unterhalten.
Und zwar sind das Moni Rinner. Sie ist Leiterin des Jugendzentrums Strebersdorf und in ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn viel mit den Themen Übergang, Schule in den Beruf befasst. Und unser zweiter Gast ist heute Manfred Zentner, der seit 1997 in der Jugendforschung arbeitet und seit einigen Jahren am Department für Migration und Globalisierung an der Donau-Uni Krems als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist. Laura, ich würde sagen, wir starten gleich mit unseren Fragen an unsere beiden Gäste. Schön, dass ihr da seid.
Genau. Manfred, wir würden gerne dich fragen, wie die aktuellen Ergebnisse aus der Jugend- und Sozialforschung aussehen. Wie geht es jungen Menschen momentan?
Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass das Aufwachsen für junge Menschen natürlich immer eine große Herausforderung war und es ist es natürlich auch heute. Wir leben, wie du vorhin gesagt hast, in Zeiten, in denen es sehr viele Krisen gibt. Wahrscheinlich gibt es genauso viele Krisen wie vorher. Wir sind uns nur dieser Krisen heute so bewusst geworden, weil sie uns so stark betreffen. Es gab Kriege in unserer Nachbarschaft davor. Es gab Wirtschaftskrisen, aber diesmal sind wir alle stärker davon betroffen. Und zwar nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen. Deswegen ist das Thema auch in der Forschung wieder präsenter. Also wir finden heute weniger Forschung über Freizeitaktivitäten von jungen Menschen oder was für Träume sie haben und wohin sie gerne reisen möchten, sondern es geht tatsächlich um ihre persönliche Zukunft und um Zukunftsängste wieder. Ja, und da sieht man schon, das hat auch die letzte Jugendforschungstagung in Innsbruck gezeigt, die gerade Ende Juni stattgefunden hat. Und da sieht man eben, dass das Aufwachsen für viele junge Menschen mit Unsicherheiten verbunden ist. Ja, und die meisten Unsicherheiten werden in Verbindung gebracht mit der derzeitigen Situation im Ukraine-Krieg natürlich. Da ist sehr große Unsicherheit damit verbunden, damit in Verbindung mit der wirtschaftlichen Situation. Und ich glaube, das Thema, was junge Menschen zurzeit am stärksten interessiert und was sie auch wirklich am stärksten betrifft, das ist die Klimakrise. Also das ist wirklich etwas, was den Jugendlichen wirklich am Herzen liegt. Auch deshalb, weil sie das Gefühl haben, dass sie von den Erwachsenen in der Richtung wirklich allein gelassen wurden.
Genau, also die Klimakrise war ja mehrmals ein Thema bei der Tagung in Innsbruck. Nur in meiner praktischen Arbeit, in der mobilen Jugendarbeit, merke ich, dass die Jugendlichen das entweder ausblenden oder nicht so ganz mitbekommen, weil die anderen Krisen einfach überwiegen. Ich hätte noch gern gefragt, wie geht's euch damit?
Darf ich dazu gleich noch etwas sagen, weil ich stimme dir da völlig zu. Wir erleben hier die Situation, dass die sogenannte Mittelschicht und die Oberschicht plötzlich von einer Krise betroffen ist, wo man sagen kann, naja, denen geht's sonst in vieler Hinsicht ja immer noch gut. Das heißt, sie sind durch andere Krisen bei weitem nicht so betroffen, wie die klassische Zielgruppe der offenen Jugendarbeit. Aber sie sind sich dessen auch bewusst, dass Zukunft nicht mehr so leicht planbar ist. Ja, aber ein Problem, das wir in der Forschung sehr oft haben, ist, dass wir die bestimmte Gruppen nicht gut genug in der Forschung repräsentiert haben. Deswegen ist es so wichtig auch, sich immer wieder mit den Experten, Expertinnen aus der Jugendarbeit austauschen zu können, denn da ist der Zugang viel direkter und die hören ganz andere Sachen als wir, wenn wir von der Sozialforschung versuchen, mit den Jugendlichen zu reden.
Ja, sehr spannend. Moni, um dich jetzt auch ans Mikro zu holen. Du bist ja schon lange in der offenen Jugendarbeit tätig und wie ist da dein Eindruck? Wie blicken die Jugendlichen gerade auf die Zukunft? Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren, jetzt vielleicht auch postpandemisch?
Also ganz allgemein, wie sie in die Zukunft blicken.
Ja, mal ganz allgemein.
Es deckt sich ganz viel mit dem, was der Manfred gemeint hat. Sie sind sehr verunsichert, sehr verängstigt. Sie wissen nicht, wie sie mit vielen Problemen umgehen können. Und wir haben speziell jetzt nach der Pandemie, also wo wir ja auch in Strebersdorf ganz, ganz neue Zielgruppe haben, viel jüngere. Wir haben auch so das Gefühl, es fehlt ihnen 3 Jahre an Erfahrungsschatz, wie tun wir miteinander? Also die müssen da echt extrem viel nachholen und in dem Sinne haben sie, glaube ich, auch ganz wenig Zeit, über Klima nachzudenken, sondern es geht ganz um ganz andere Sachen, also um Beziehung, wie benehme ich mich in der Schule, zu Hause, im Jugendzentrum, wie gehe ich mit meinen Freunden, Freundinnen um, dann die große Sorge wieder, welche Arbeit oder was mache ich nach der neuen Mittelschule, wo komme ich mit meinen Noten hin? Dann viele blicken nicht durch bei dem System. Also ja, ganz komplex und unterschiedlich.
Ja, da hast du mir eh schon das Stichwort gegeben. Du bist ja schon lange im Verein mit der Jugendzentren tätig und so ein bisschen die Spezialisierung bei dir liegt oder lag jahrelang ja im Bereich des Übergangs von Schule in den Beruf. Im Speziellen warst du da mit den sogenannten Needs also tätig, also mit Personen, die weder in Ausbildung noch in Job oder in einer AMS-Maßnahme waren oder sind. Und da hast du ja viele junge Menschen lange begleitet und verschiedene Lebensgeschichten sicher auch mitbekommen. Was sind so Geschichten, die dich da am meisten beeindruckt oder nachhaltig beschäftigt haben?
Vorweg, da gibt's echt viele Geschichten, die sehr beeindruckend sind. Und es ist immer wieder unglaublich, aus wie wenig Jugendliche viel machen können, wenn sie Unterstützung bekommen. Also das ist unglaublich, wie viel Kraft und Energie die eigentlich haben. Die Geschichte, die mir am meisten beeindruckt hat, ist eigentlich ein junger Bursche gewesen, der tatsächlich gar nicht bei mir in der direkten Betreuung war. Wir haben das irgendwie über Spacelab damals, über die offene aufsuchende Jugendarbeit einfach supportet. Mit Rat und also mit was kann man noch tun und welche Möglichkeiten gibt's für ihn. Aber das war tatsächlich ein junger Mann, der im Jugendtreff Donaustadt aufgeschlagen ist. Ist wahrscheinlich sicher auch eine extreme Geschichte. Der ist mit 13 irgendwie von seinem Papa abgeholt worden. Wir fahren nach Kärnten und Kind hat sich gefreut, wir fahren nach Kärnten, schön. Und irgendwie wird er nach Stunden Autofahrt irgendwie munter und merkt, boah, bin jetzt aber nicht in Kärnten, ich bin ganz woanders. Du Papa, wo sind wir denn? Naja, wir sind jetzt zu Oma und Opa ins damalige Weißrussland gefahren. Der Papa hat ihn dort gelassen. Er musste dort arbeiten, am Bauernhof mitarbeiten. Zum Glück durfte er in die Schule gehen. Der Papa hat irgendwie aber damals, es war ganz schwindelige Geschichten, mit Obdachlosen gearbeitet. Als Bezahlung haben die irgendwie so selbstgebrannten Fussel gekriegt. Das heißt, der junge Mann hat oft zugeschaut, wie Menschen gestorben sind, wie Leichen abtransportiert worden sind. Also es ist echt irgendwie eine heftige Geschichte. Und irgendwie nach 2 Jahren hat er wieder zurück nach Österreich dürfen. Und da ist er dann angekommen, komplett verloren. Was mache ich jetzt? Irgendwie, ich habe keinen Schulabschluss. Was mache ich jetzt? Ja, war irgendwie ein bisschen aggressiv natürlich, weil er nicht wusste, wie kann er mit dem allen umgehen mit dieser Geschichte. Und irgendwie war das aber voll spannend, weil er halt so einen Willen gehabt, dass er alles nachgeholt hat. Ja, ich glaube, dann sogar Matura und ist auf einem guten Weg. Mittlerweile ist er Papa und das ist irgendwie schön über Social Media, über den damaligen Betreuer des Jugendlichen, der ihn direkt betreut hat, immer noch mitzukriegen, dass es ihm jetzt Gott sei Dank gut geht.
Ja, das ist eben das Schöne. Wir haben ja gerade in Alt-Erla einen Umbau und einen Neubau einer neuen Einrichtung und im Zuge dessen haben wir die Einrichtung am jetzigen Standort verabschiedet und haben dann ehemalige Jugendliche kontaktiert und eingeladen, ins Jugendzentrum nochmal vorbeizukommen, bevor man dort in dieses Jugendzentrum nicht mehr kommen kann. Und da haben wir dann gesagt, das ist eigentlich schön, dann zu sehen, dass viele von ihnen oder die meisten von ihnen dann ihren Weg gehen und den auch, der dann auch sehr geglückt ist in vielen Fällen. Und das ist eben, finde ich, so schön, wenn man das Jahre später dann irgendwie noch sehen darf, wie sie die jungen Menschen von damals zu Erwachsenen entwickelt haben, ja.
Und das ist eben auch genau, glaube ich, die Stärke, die wir manchmal als Erwachsene vergessen. Die erleben so viel. Jeder hat so seinen eigenen Rucksack zu tragen, diese jungen Menschen. Und die tragen oft echt viele Steine da drinnen.
Auf jeden Fall.
Was die trotzdem alles schaffen, das ist unglaublich.
In unserer Arbeit in den Jugendzentren und auf Streetwork hören wir, wenn wir über die Zukunft reden, immer wieder die gleichen Wünsche. Das sind meistens ein guter, sicherer Job, eine Wohnung, eine Familie. Manche wünschen sich auch Kinder. Das sind jetzt wirklich keine besonderen Wünsche. Das sind eigentlich sehr gewöhnliche, normale Wünsche. Aber für manche sind die nicht so leicht zu erreichen. Moni, wie siehst du das in deiner Arbeit im Jugendzentrum? Können Jugendliche noch solche Sachen erreichen? Und was haben Sie sonst für Träume?
Also von den Träumen her ist es, oder von den Wünschen her ist es eh genau so, wie du sagst. Ja, sie wünschen sich das, was wir uns alle wünschen, glaube ich. Eine Beziehung, Familie, also Familie im weitesten Sinn. Ja, unterschiedliche Modelle gibt es da ja mittlerweile. Aber etwas, was Halt gibt, was Sicherheit gibt, eine Arbeit, von der man leben kann. Und das sind keine großen Luxusträume. Manche natürlich mit 13, 14, die dann sagen, na, ich will den Porsche und ich will das und das. Aber die meisten wollen einfach ein, unter Anführungszeichen, normales, sicheres, glückliches Leben mit ein bisschen Luxus, der dazugehört, aber auch nichts Großartiges. Und ob sie es erreichen können, also ich hoffe doch, ich lebe in der Utopie, dass jeder für sich das erreichen kann. Die Frage ist, wir sind ja nicht alle auf demselben, also wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir in der Familie oder in der Familie. Manchmal geht's uns besser, manchmal geht's uns schlechter mit den Familien, in die wir reingeboren sind. Die Frage ist dann immer, auf welchem Level startet man oder darf man starten? Und welche Unterstützung braucht's das, damit die dann schlussendlich doch auf die höchste Stufe kommen?
Ja, Manfred, an dich die Frage, was die Moni jetzt alles sagt, klingt sehr nachvollziehbar, aber ist es so, dass sie diese Wahrnehmungen, die wir da in der Jugendarbeit haben, mit den wissenschaftlichen Ergebnissen übereinstimmen? Also, und warum sehnen sie die Menschen überhaupt nach Beständigkeit?
Also, die Ergebnisse, die sich in der Sozialforschung zeigen, gehen genau in die gleiche Richtung. Es wird sehr oft als eine konservative Weltsicht interpretiert, dass man sehr oft fast als Vorwurf an die Jugendlichen versteht, dass man dann sagt, ja, die sollten sich doch was anderes wünschen als das, was ihre Eltern vielleicht auch gar nicht hatten, ja. Aber dass man eben sagt, ich hätte gerne eine Beziehung, die muss nicht für den Rest meines Lebens sein, aber ich hätte gerne eine Beziehung, aus der ich Kraft schöpfe. Eine Beziehung, in der ich so akzeptiert werde, wie ich bin. Und ich möchte die Möglichkeit haben, mein Leben selbst zu bestimmen. Das sind eigentlich die wesentlichen Wünsche, die vorhanden sind. Und da sehen wir natürlich, dass die Lebenskonzepte der Jugendlichen je nach sozialer Herkunft oder auch Migrations-Background ein bisschen unterschiedlich sind. Das ist kulturell bedingt. Was ist wünschenswert? Was ist nicht so wünschenswert oder was ist eigentlich gar nicht am Radar von den Jugendlichen drauf. Deswegen sagt man halt, naja, man möchte ein Haus haben und zwei Kinder und einen Hund. Und dann kommt sehr oft dann der Vorwurf, dass man dann sagt, naja, aber ein eigenes Haus, das ist ja nicht energieeffizient. Und es wird gleich der Vorwurf geäußert, dass du das nicht wünschen darfst. Aber in Wirklichkeit sollte man sehen, dass es eigentlich nur darum geht, selbstbestimmt leben zu dürfen und die eigenen Wünsche verfolgen zu können. Aber dafür braucht es eben die notwendigen Rahmenbedingungen, dass alle Jugendlichen, alle jungen Menschen in Österreich mehr oder weniger eine Chancengleichheit bekommen im Sinne von, dass gewisse Dinge, die einfach ungleich verteilt sind bei der Geburt, ausgeglichen werden können. Ja. Und da ist eines der ganz großen Probleme natürlich das Schulsystem, das wir in Österreich haben, dass wir sehr frühe Entscheidungen treffen, die schwierig aufzuholen sind, wenn hier Nachteile entstehen. Ich meine, wir haben in Österreich die Möglichkeit der zweiten Chance und das ist gut. Ja, also man kann wechseln, nur man muss das System kennen, man muss Unterstützung bekommen, weil man es allein oft nicht schafft. Das ist eigentlich die ganz große Herausforderung. Wenn wir es übrigens international ansehen, dann haben wir eigentlich überall die gleichen Erwartungen. Ja, also natürlich mit Nuancen, Abstufungen dazwischen. Was gehört für mich dazu? Wo möchte ich leben? Wo möchte ich hinfahren? Welche Erfahrungen möchte ich machen? Und warum wir heute so stark über diese Krisen sprechen, hat sehr oft damit zu tun, dass wir die letzten 25 Jahre eigentlich in sehr netter Atmosphäre leben konnten und dass es uns allen eigentlich relativ gut gegangen ist. Ja, wir haben die Möglichkeit gehabt, Schulaustausch zu machen. Man hat durch Erasmus Plus die Möglichkeit gehabt, auch in der Jugendarbeit Jugendaustausch zu machen, Erfahrungen im Ausland zu machen. Aber natürlich ist das mit Kosten verbunden. Ja, auch wenn hier Unterstützung vorhanden ist. Und das ist natürlich in Zeiten von wirtschaftlicher Krise wesentlich schwieriger zu verwirklichen. Ja, und ich glaube, da kommt relativ viel Angst rein bei vielen jungen Menschen, dass man das Gefühl hat, wird das jetzt von mir verlangt, dass ich das machen muss?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, damit hättest du eigentlich ja eh die Frage, was deiner Ansicht nach die Politik und die Gesellschaft für die Menschen da, für die jungen Menschen tun kann, eigentlich schon beantwortet. Oder möchtest du da noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, was
dazu sagen. Sehr gut. Nein, also, ich dachte, deswegen wenigstens noch.
Noch mehr.
Ja. Weil wenn jetzt das Problem der Jugendpolitik, wenn wir das ansehen, ja, wenn wir uns auf Jugendpolitik konzentrieren, dann wird das sehr oft als eine Randerscheinung gesehen. Auf der einen Seite haben wir die Bildungspolitik, die betrifft junge Menschen natürlich ganz besonders stark. Und dann gibt es daneben noch die Jugendpolitik, die kümmert sich dann darum, dass das Aufwachsen gut funktionieren soll. Aber sie kann ja nicht die Rahmenbedingungen für dieses Aufwachsen wirklich bestimmen. Da gehört die Finanzpolitik dazu, da gehört dazu die Infrastrukturpolitik, welche Möglichkeiten man eigentlich im Leben vorfindet. Dazu gehört die Integrationspolitik. Das betrifft gerade in einer Großstadt wie Wien, wo wir bei Geburten von Neugeborenen jetzt davon ausgehen, dass wir in manchen Bezirken fast 60% von Kindern und also von Neugeborenen haben, die offiziell als Personen mit Migrationshintergrund gelten und möglicherweise gar nicht die Rechte auf die Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, das Mitbestimmungsrecht muss hier neu gedacht werden. Die Sicherheit, wenn ich meine Pläne verwirklichen will, da geht es nicht nur darum, habe ich jetzt die Möglichkeit, die Schule zu machen und finde ich einen guten Job, sondern habe ich auch die Garantie, dass ich hier bleiben darf. Ja? Also das sind Dinge, die junge Menschen einfach belasten. Und nicht nur die Kinder belasten, die jetzt in Familien mit Fluchterfahrung aufwachsen, sondern das belastet tatsächlich auch die Kinder, die in der Schule dann am Nebenplatz sitzen, weil das gehört zum sozialen Umfeld dazu. Und das ist eigentlich die unterstützende Kraft, die für Jugendliche so wichtig ist.
Ja, sehr, sehr spannend. Moni, wo siehst du da die Rolle von uns, ich sag mal, JugendarbeiterInnen, und von uns in der offenen Jugendarbeit, was können wir da für einen Beitrag leisten, dass wir all diese Dinge, die der Manfred jetzt in seiner spannenden Wortmeldung gesagt hat, ein bisschen unterstützen und helfen jungen Menschen da?
Also ich hänge ja auch noch bei anderen Themen, die der Manfred gesagt hat, oder beim Großen und Ganzen. Also Schulsystem, muss ich sagen, also mein Papa war ja Lehrer. Also ich bin in eine Familie geboren, wo Bildung wichtig war. Ich würde ja fast noch einen Schritt weitergehen und sagen, nicht nur das Wissen, das ich anhäufen kann, ist wichtig, sondern wir brauchen emotionale Bildung. Ja, das geht bis jetzt wirklich unter, dass wir nicht nur lernen, Dinge auswendig zu lernen oder meinetwegen noch besser anwenden zu können, sondern dass ich was über mich selber lerne, über meine Potenziale, über meine Talente, über meine Fähigkeiten und vor allem wie fühle ich mich dabei? Und dass ich das auch kommunizieren kann oder weiß, dass ich das kommunizieren darf. Vor Gefühlen wegzulaufen bringt nicht viel. Und gerade in einer krisenhaften Zeit, wenn man viele Gefühle hat, ist man da schon manchmal überlastet. Und auch das müssen, also ich glaube, wir haben es ja auch nicht so wirklich gelernt, aber auch gerade das müssen Kinder lernen, mit Gefühlen umzugehen. Und das ist schon was, wo wir Jugendarbeiterinnen ansetzen können. Ja. Da können wir einen Raum dafür geben. Wir können Schulsystem können wir nicht ändern. Ich glaube, wir haben eh schon Positionspapier dazu geschrieben, was wir von der Ausbildung bis 18 halten und so weiter und so fort. Aber da werden wir natürlich auch Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Aber wo wir ansetzen können, ist unterstützend da zu sein in einem Reflexionsrahmen. Wie gehe ich mit mir selber um? Was bedeutet Achtsamkeit? Was bedeutet Resilienz? Wie kann ich mit einer Krise umgehen, die ich aber nicht verändern kann? Ja, was kann ich selber tun? Wie kann ich auf mich selber schauen? Genau, das ist so ein Punkt. Natürlich in der Jugendarbeit, also unser Hauptgeschäft, würde ich sagen, ist eigentlich schon oder ja, könnte sein Spaß und Lebensfreude. Also ein Jugendzentrum ist sicher mal da, mal alles hinter sich zu lassen und einfach nur mal Spaß zu haben, wenn es halt so einfach wäre. So einfach ist es halt nicht, weil die Themen schlagen auf im Jugendzentrum und oft muss man die Themen bearbeiten und den Maulwurfshügel quasi wegschaufeln, bevor man mal Spaß und Lebensfreude haben kann. Aber auch dafür sind wir natürlich da.
Moni, was du da sagst, ist extrem wichtig, dass man dieses Freiheitsgefühl den Jugendlichen gibt, auch über die Gefühle reden zu können. Denn wo haben sie das sonst?
Genau.
Ja, das ist ja der entscheidende Punkt. Und ich stimme da völlig zu. Also das Bildungssystem ist jetzt nicht nur deswegen problematisch, weil man sich in Österreich mit 10 Jahren schon entscheiden muss, wie es weitergeht und dann mit 14 ein zweites Mal, sondern weil es eben ein formales Bildungssystem ist und da gibt's eben sehr starre Regeln drinnen und es gibt wenig Raum, um selbst zu sein.
Genau. Und was ich auch glaube, es ist nicht nur wenig Raum, um selbst zu sein. Also wie du selber gesagt hast, man trifft die ersten Entscheidungen mit 10 Jahren, dann noch einmal später mit 14, 15, je nachdem. Unsere Welt ist ja so komplex worden, oder? Wenn ich mir denke, wie viel Informationen auf uns tagtäglich einprasseln und auf die Kinder auch, seitdem sie auf der Welt sind, oder? Smartphones, Tablets, das ist alles ein wunderbares Werkzeug, um die Welt vielleicht noch ein bisschen feiner zu machen. Auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass das überlastet, ja, nie Pause zu haben, also nie so einen Digital Detox zu machen oder so, mache ich ja selber nicht. Oh ja, im Sommer an den Bergen. Oh ja, ich mache das. Aber es ist schon viel, was man da verarbeiten muss und ich finde es voll beeindruckend, meine Nichte zum Beispiel, oder sieht man ja im Jugendzentrum, oder? Die können oft nicht lesen, schreiben, aber die ersten Dinge können sie auf der Tastatur tippen. Also die wissen irgendwie, wenn ich zu einem Spiel kommen will, dann muss ich diese Zeichen da, obwohl ich nicht weiß, was das heißt, eintippen. Und das können sie. Und sie können das Smartphone beherrschen, obwohl sie nicht lesen und schreiben können, die kleinen Kinder. Also die haben ja eh so viel Lernleistung, die wir nie hatten. Und jetzt denke ich mir dann oft, vielleicht brauchen Kinder einfach noch viel mehr Zeit, Entschleunigung. Schule darf doch vielleicht auch, es ist doch eh wurscht, wir werden doch eh alle arbeiten, bis ich weiß nicht wann. Warum soll nicht Schule einfach ein bisschen länger dauern und sie haben mehr Zeit, um alles zu verarbeiten?
Ich finde einen ganz, ganz, ganz spannenden Ansatz, einmal zu sagen, lass den Leuten mehr Zeit, um das zu erreichen, was sie erreichen wollen an Skills und Competences, die man braucht oder die man auch für nötig hält, dass man weiterkommt. Das ist übrigens auch sehr spannend, die Diskussion in Bezug auf Covid-19 zu sehen, ja. Was die Menschen verpasst hätten, du hast vorher gesagt, ihnen fehlt 3 Jahre Erfahrung. Aber ich glaube, was ihnen wirklich fehlt, ist die Erfahrung des Austausches mit anderen und nicht das Wissen.
Ja, genau.
Weil das Wissen, das sollen sie halt woanders nachlernen. Dazu hätten sie wirklich genug Zeit. Aber genau diese Erfahrungen, die Ablösung vom Elternhaus mitzumachen, das ist das, was sie wirklich brauchen. Aber du hast auch genannt die neuen Medien. Ja, da merkt man, wie alt ich bin. Ich sage immer noch neue Medien. Also die digitalen Medien, die dazu führen, dass Jugendliche natürlich sehr viel mehr Informationen bekommen, als wir es beispielsweise, also ich es zumindest, bin, glaube ich, da deutlich der Älteste, als ich es in meiner Jugend hatte. Ja, und das führt wieder zurück zu den Krisen, die wir am Anfang gehört haben, weil Jugendliche im Alter von 12 Jahren sind sich heute der Krisenhaftigkeit der Zeit vollkommen bewusst. Sie entkommen nicht der Information über Krieg, sie entkommen nicht der Information über die Flüchtlingssituation, sie entkommen nicht der Unmenschlichkeit, die im Mittelmeer herrscht, sie entkommen nicht den Informationen über die Klimakrise. Und das bedeutet, dass man zusätzlich zu diesen Herausforderungen beim Aufwachsen, wo eh schon alles so schwierig ist in der Pubertät, kommen dann noch die Weltprobleme dazu, deren man sich völlig bewusst ist.
Und die werden noch dazu ganz komisch reingemischt, oder? Da hast du TikTok-Video einmal wischen, war wow, super lustiger Inhalt, TikTok-Video Krieg, TikTok-Video super lustig, Blödsinn, keine Ahnung, Fitnesscenter, TikTok-Video Klimawandel. Mhm. Das muss schon irgendwie... Also ich frage mich dann, wird man abgestumpft? Ist es normal? Na, normal kann es nicht sein, weil es ist ja doch belastend. Aber es ist so ein komischer Umgang mit der...
Ja, ich glaube, da ist eine Herausforderung auch für die Jugendarbeit dann gesehen, dass man sich genau mit diesen neuen Herausforderungen auseinandersetzen muss, zu sagen, ich stehe als Jugendarbeiterin auch zur Verfügung, wenn man dann sagt, das Video macht mir irgendwie, das verstehe ich nicht oder das macht mir Angst.
Mhm. Ja.
Und das sind sicher Dinge, die man vor 20 Jahren einfach nicht hatte.
Mhm. Genau. Ja, und wann bestimmt man ja nicht mehr selber die Inhalte, sondern der Algorithmus bestimmt, was du siehst. Und das ist natürlich das Thema. Und was mir in der Praxis schon immer wieder auffällt, ist, okay, sehr viele Jugendliche, ich meine, das ist ja auch erfreulich, haben sie jetzt ja auch zum Beispiel Zeitenbild und andere Nachrichtenformate auf Social Media gewagt oder auf TikTok und Instagram. Sehr viele Jugendliche haben das abonniert, aber auch sehr viele Jugendliche haben darüber hinweg auf anderen Plattformen, Reddit, teilweise 4chan und so weiter, wirklich auch Plattformen, wo sie sehr verstörende Inhalte sehen, die dann wieder weitergeschickt werden, wo man dann auch über Smartphones dann vielleicht irgendein Video oder irgendwas bekommt, das man gar nicht unbedingt sehen will, sondern man kriegt es zugeschickt und dann schaut man sich das an. Und das, was du gesagt hast, steckt ja mit meiner zumindest persönlichen Erfahrung in der Praxis, dass eben diese Krisenhaftigkeit der eigenen Jugend ist das eine Thema und dann kommt aber diese ganze Krise diese multiplen Krisen, die gerade die Welt betreffen, an oder zu. Und das hat sich auch schon zu meiner Jugend hin auf jeden Fall sehr verändert. Ja.
Und das Spannende ist ja auch, wir sind ja alle noch keine keine Native Speaker mit den digitalen Medien. Also weder die Kinder, die jetzt aufwachsen, also wir schon gar nicht und die nach uns jetzt kommen ja auch nicht, weil sie es ja auch zum ersten Mal erst lernen. Das heißt, die Kinder von den Kindern jetzt auf der Welt, die haben vielleicht die Chance, dann Native Speaker zu werden. Aber denkt man, das ist auch ein Appell ans Schulsystem oder an die Politik, ja, Medienpädagogik so tief und fest zu verankern, dass es klar ist, an der Schule muss Medien, also ein Umgang mit Medien gelernt werden, wobei aber nicht nur Anwenderkenntnisse, sondern vor allem die Reflexionsfähigkeit in Bezug auf Medien. Ich glaube, das war der Herr Barker in der Medienpädagogik.
Genau, der
das
gesagt, Dieter Barker.
Genau, Medienkompetenz nach Barker, das wäre halt wirklich etwas, was in der Schule ja verankert werden müsste.
Auf jeden Fall
müsste.
Eine gute Idee und ich habe jetzt ganz schön viele Sachen gesagt, was man, also unsere Vorstellung, was könnte die Gesellschaft verbessern, damit es für junge Leute einfach irgendwie angenehmer wird. Aber zurück zu unserem Kerngeschäft, offene Jugendarbeit. Also das ist ein Ort für die Entschleunigung, für die Freiheit, für das Spiel und Spaß und einfach ein gewisser Schutzort, dass die Welt nicht so auf einem einfach zu nahe kommt. Was könnte offene Jugendarbeit sonst noch sein? Habt ihr eine Vision dazu?
Also ich denke mir, offene Jugendarbeit, was die Pandemie gezeigt hat, ist, also ich bin ja schon furchtbar alt und voll lang im Verein Wiener Jugendzentren, 20 Jahre sind es heuer und ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe im Verein, war immer so die Philosophie in den meisten, also in allen Einrichtungen, wo ich gearbeitet habe, Zielgruppe kommt zuerst, dann lang nichts, dann kommt das Team und dann kommt die Leitung. Mittlerweile denke ich mir, nein, unserer Zielgruppe zuliebe, müssen wir das umdrehen. Also Team und Leitung kommen zuerst und dann kommt die Zielgruppe. Weil in der Jugendarbeit sind wir ja gerade in diesen krisenhaften Zeiten auch Role Models. Wie gehe ich mit einer Krise um? Je stärker ich selber bin, je eher ich vorleben kann, hey, schau mal, du hast schon recht, mir geht's damit auch nicht scheiße und wenn, also auch nicht gut. Und wenn ich, es ist auch scheiße, wenn ich diese Bild, Entschuldigung, den Ausdruck, aber es ist halt so, Jugendarbeit, Jugendsprache. Wenn ich jetzt diese Bilder im Fernsehen sehe oder wenn ich mir denke, boah, was wird mein eigenes Kind für Zukunft haben? Oder boah, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich fahre jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit. Das macht ja mich auch fertig. Aber ich muss ja damit irgendwie umgehen und funktionieren. Ich muss ja auch arbeiten. Also einerseits, glaube ich, schon im Sinne der Authentizität darf man den Jugendlichen durchaus einmal vorleben, hey, ich finde das auch alles nicht leiwand und mir geht's auch schlecht damit. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Was mache ich? Wie kann ich mir trotz der Krise meine eigene Lebensfreude erhalten? Wie kann ich trotzdem auf mich schauen? Wie gehe ich achtsam mit mir selber um? Und ich glaube, das ist das, was Jugendarbeit jetzt gerade im Moment braucht. Ganz, ganz souveräne Erwachsene, die in einer Krise nicht verzweifeln, ein bisschen eine Utopie und einen Optimismus bewahren und also die Lage ernst nehmen, aber sich selber halt deswegen nicht jeden Tag fertig machen. Und in diesem Sinne halt, glaube ich, dass wir ganz stark auf uns schauen müssen, um dann das, dieses Achtsamkeitsdenken wieder an die Jugendlichen weitergeben können.
Ich denke, dass einer der ganz großen Pluspunkte der offenen Jugendarbeit einfach die Niederschwelligkeit ist. Und das zweite Wesentliche ist, dass es wirklich auf Freiwilligkeit basiert. Das heißt, die Jugendlichen kommen rein und wenn sie sich wohlfühlen, werden sie wiederkommen. Und sie müssen nicht wiederkommen. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele JugendarbeiterInnen eine Herausforderung ist, wenn Jugendliche nicht wiederkommen. Ja, weil das fast schon eine Kränkung sein kann. Aber das ist eben die Bestimmungsmacht der Individualität, der individualisierten Gesellschaft, dass die Jugendlichen sagen, dort und dort möchte ich hingehen, dort ist die Beziehung super, dort bekomme ich genau die Unterstützung, die ich zu dem Zeitpunkt brauche. Und Moni hat natürlich völlig recht, die kann ich nur dann anbieten, wenn es mir selber auch gut geht. Ja? Aber das ist jetzt für mich, also in der Sozialforschung, in der Jugendforschung, beschäftige mich jetzt nicht mit dem Thema, mir geht es dann mehr um diese Lebenswelt der Jugendlichen und ich glaube, dieses ständig Dasein, ja, das ist das, was Jugendarbeit aus der Sicht der Jugendlichen am besten kann. Ja, zu sagen, hey, ihr seid immer da, wann immer ich was brauche, irgendjemand von euch ist da. Wir haben es gesehen bei der Reaktion der Jugendlichen, als man gezwungen war, in der Pandemie sehr viel auf online umzustellen, dass Jugendliche natürlich auch sofort antworten wollen und dass man sofort erreichbar sein muss. Das ist die Stärke der Jugendarbeit. Da kann man jetzt wiederum auf die Jugendpolitik oder auf die Politik im Allgemeinen zurückkommen. Damit sowas geleistet werden kann, braucht es Ressourcen. Ja, und die Ressourcen müssen natürlich zur Verfügung gestellt werden von irgendjemandem, weil wenn man immer davon ausgeht, dass alle JugendarbeiterInnen sich einfach nur selbst ausbeuten, weil sie die Arbeit super finden, dann wird es nicht lang gut gehen.
Ja, eben, nicht nur die Welt wird komplexer, sondern notwendigerweise damit auch unsere Arbeit. Und das muss dann auch in entsprechenden Ressourcen eine entsprechende Antwort geben seitens FördergeberInnen.
Genau, wir hatten noch eine Frage zum Schluss. Magst du das stellen, Martin?
Ja, also so spannend es ist, mit euch zu diskutieren und es waren wirklich sehr, sehr spannende Wortmeldungen. Danke dafür.
Wir machen einfach Folge 2.
Wir machen einfach eine zweite.
Genau, ja, gerne wieder mal. Aber so spannend das ist, sind wir schon bei unserer letzten Frage angelangt. Und das ist jetzt so, dass ihr euch in eure eigene Jugend zurückversetzen müsst dafür. Wie ist es so, wenn ihr an eure eigene Jugend zurückdenkt? Was fällt euch da in ein paar Sätzen zu eurer eigenen Jugend ein? Und wie war damals eure Sichtweise auf eure eigene Zukunft? Dadurch, dass es ein bisschen eine komplexere Frage ist, nenne ich jetzt keinen, der damit anfängt oder keine. Vielleicht meldet sich jemand von euch einfach zu Wort.
Ja, dann fange ich einmal an, weil in meinem Alter erinnert man sich schon leichter an das, was schon lang vorbei ist. Das Erste, was mir einfällt, wenn du sagst, wie ist es mir als Jugendlicher gegangen, da frage ich mich, wann war ich denn eigentlich ein Jugendlicher? Weil gerade in der Forschung sehen wir, dass wir natürlich heute andere Definitionen von Jugend haben. Also wenn ich so zurückdenke an meine Jugend, mein Jugendalter, dann würde man sagen, naja, da sollte ich so irgendwie zwischen 14 und 20 gewesen sein. Heute wären vielleicht andere Grenzen zu setzen, aber wenn ich an die Zeit denke, dann weiß ich, dass ich keine Zukunftspläne hatte. Ja, also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß, dass ich nach meinem Schulabschluss an einer AHS, ja, noch vor den Sommerferien beschlossen habe, was ich studiere. Aber das war am Ende der letzten Klasse, wusste ich, was ich studieren werde. Und das habe ich gemacht. Aber nicht im Hinblick darauf, dass ich sage, das möchte ich beruflich durchführen. Das einfach deswegen, weil es mich interessiert hat. Und man muss ganz ehrlich sagen, das war damals auch möglich. Ja, das war etwas, was man jungen Studierenden eigentlich näher gebracht hat, dass man sagt, mach das, was dich wirklich interessiert und nicht mach das, womit du dann einen Job findest. Ja. Also ich kann nur sagen, dass ich eher so in mein Leben hineingelebt habe und das gemacht hat, was mich interessiert hat. Und ich bin sehr dankbar, dass das meine Eltern für mich möglich machen konnten.
Na, kommt mir irgendwo bekannt vor. Das hätte ich genauso gesagt, wenn du mich jemand gefragt hätte. Ja, aber Moni, wie war das bei dir?
Ganz anders.
Na, das ist auch spannend, da haben wir wenigstens zwei ganz unterschiedliche Antworten dann.
Nein. Also so, ich glaube, meine Jugend war auch so zwischen 14 und 20, auch ich glaube, so viel jünger bin ich wahrscheinlich eh nicht. Aber die Jugendarbeit hält mich jung. Spaß beiseite. Meine Jugend, also war, ich habe das Glück gehabt, dass ich relativ früh zumindest intuitiv gewusst habe, was ich berufsmäßig will. Also da war schon irgendwas in Richtung soziale Arbeit und Bildung ganz, 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 ganz fest verankert. Und ich habe da auch seit meinem 15. Lebensjahr dran gedacht, dass ich irgendwann mal auf die Sozialakademie gehe und natürlich dann dementsprechend auch Schule, Praktika und Ferialjobs gewählt, damit ich nach der Matura überhaupt eine Chance habe, irgendwie auf die Sozag zu kommen. Der Plan ist aufgegangen. Viele andere Wünsche, die ich mir damals gedacht habe, sind auch aufgegangen und das ist ganz fein und macht mich glücklich und dankbar. Aber wenn ich so an die Jugend zurückdenke, wie denn die Zeit selber war, war das schon eine Zeit, die geprägt war von boah, Streitereien und keine Ahnung, Abnabelung vom Elternhaus und Haare grün färben, damit, keine Ahnung, damit ich mich ja abgrenze von ja meinen Eltern oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ja, im Nachhinein bin ich aber sehr dankbar, weil durch dieses ganze Reiben doch auch sehr viel entstanden ist und ja, ich schlussendlich als schwieriger Teenager wahrscheinlich doch immer das machen habe dürfen, was die Jugendlichen wollen, sich selbst verwirklichen. Und da, ja, kann ich meinem Elternhaus nur dankbar sein.
Sehr schön. Ja, danke für eure spannenden Antworten. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Und für alle, die es interessiert, habe ich jetzt noch einen Buchtipp. Wir haben jetzt ja viel über Krisen gesprochen. Und auch wenn wir uns gegenwärtig in vielen Krisen befinden, ist die Welt in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einem immer besseren Ort geworden. All das kann man nachlesen bei Hans Rosling im Buch Factfulness. Hans Rosling ist ein Statistiker und Wissenschaftler, der in seinem Buch eben beschreibt, dass die Welt ein gar nicht so düsterer Ort ist, wie wir ihn oft wahrnehmen und dass unsere Sicht auf die Welt oftmals sehr verzerrt ist. Auf jeden Fall danke, Moni, danke, lieber Manfred, dass ihr unsere Gäste wart. Für uns war es sehr spannend. Wir hoffen, für unsere ZuhörerInnen war es auch spannend.
Ja, also auch danke von meiner Seite. Es war wirklich ganz toll, dass ihr Zeit genommen habt, herzukommen. Und danke fürs Zuhören. Und schaltet bitte wieder ein, wenn es nächstes Mal heißt, Jugendarbeit wirkt.